Er weckt mich alle Morgen, das ist tatsächlich passiert, sonst säßen wir hier nicht. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst heute. Ja, und wir haben ganz zum Schluss in der letzten Zeile gesungen, wie dunkel auch der Tag. Ich finde, das passt heute gar nicht, jedenfalls nicht von der Sonne her. Ich habe heute das erste Mal das Gefühl, ja, der Frühling kommt. Und manche merken das ja auch so, schon, weil sie dann Heuschnupfen kriegen und ja, dass man dann doch vielleicht nicht mehr ganz so die warme Decke braucht und man kann seine helleren Kleider anziehen. Ich hoffe, dass bald Frühling wird und ich hoffe auch, dass wir heute einen schönen Gottesdienst haben. Wir sind ja in der Passionszeit, das heißt, bald ist Ostern und die Sonntage in der Passionszeit, die haben ganz besondere Namen. Und heute heißt der Sonntag Oculi. Die Fremdsprachen von euch gut können, die haben vielleicht gleich eine Idee. Also mir ist nur okular eingefallen und das hat was mit den Augen zu tun. Und die Verbindung dazu kommt aus Psalm 25, Vers 15. Da geht es auch um die Augen und ich dachte, vielleicht lese ich doch mal den ganzen Psalm vor, den Psalm 25. Und ich finde, der passt auch schon zu dem, was wir heute im Gottesdienst vorhaben. Der Psalm ist von David geschrieben. Auf dich, Herr, richte ich Herz und Sinn. Dir, meinem Gott, vertraue ich. Enttäusche mich nicht. Diesen Triumph dürfen meine Feinde nicht haben. Enttäuscht wird niemand, der auf dich hofft, aber wer dich treulos verlässt, wird zuschanden. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lehre mich, in Treue zu dir mein Leben zu führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe finde. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Güte und dein Erbarmen, die du von Anfang an deinem Volk erwiesen hast. Denke nicht an die Fehler meiner Jugend, auch nicht an die späteren Vergehen. Aber denke an mich in deiner Liebe. Auf deine Güte, Herr, verlasse ich mich. Gut und zuverlässig ist der Herr. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg. Den Entrechteten verhilft er zu ihrem Recht und lehrt sie, seinen Willen zu erkennen. Alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue für die, die seinen Bund achten und seinen Weisungen gehorchen. Dein Name, Herr, bürgt für deine Liebe. Darum vergib mir meine Schuld. Sie ist so groß. Wie steht es mit den Menschen, die den Herrn ernst nehmen? Der Herr zeigt ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Sie leben in Glück und Frieden und ihren Kindern wird das Land gehören. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Meine Augen blicken immer zum Herrn. Er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich zu mir und habe Erbarmen. Ich bin so verlassen und hilflos. Die Angst presst mir das Herz zusammen. Mach mich frei, nimm den Druck von mir. Sieh doch mein Elend an und meine Not. Vergib mir meine ganze Schuld. Sie, meine Feinde, Herr, es sind so viele, sie setzen mir zu mit Grausamkeit und Hass. Beschütze mein Leben und rette mich. Bei dir suche ich Zuflucht, enttäusche mich nicht. Hilf mir, rein und redlich zu leben. Herr, ich rechne mit dir. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir feiern einen neuen Tag, einen Gottesdienst, gemeinsam mit dir, miteinander. Und ich möchte dich bitten, dass du spürbar unter uns bist, dass wir ja, dich auch erleben, auch wenn wir dich nicht sehen, sondern dass wir von dir berührt werden in diesem Gottesdienst. Herr, du weißt, wie es in uns aussieht, du weißt, wie es uns geht und du kennst uns durch und durch. Das ist gut zu wissen und ich danke dir, dass du dich für uns interessierst und ja, dass du uns nahe kommen möchtest. Segne du uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, wir singen jetzt ein gemeinsames Lied, Feiern und Loben. Das haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesungen. Das hat auch schon ganz gut geklappt. Und dazu sind wir auch im Gottesdienst zusammen, Gott zu feiern, Gott zu loben. Und das wollen wir in dem Lied jetzt ausdrücken.
Thank you.
Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Genau, ein paar von euch haben ja hier übernachtet, wie man hier sehen kann. Also wundert euch nicht, das ist nicht die Dekoration heute, sondern die Schulkinder haben hier übernachtet und jetzt habt ihr Kinderstunde. Was macht ihr denn heute?
Wir erleben noch ein bisschen was von Peter Pan.
Von Peter Pan. Den habt ihr gestern schon erlebt, oder? Okay, wunderbar. Ich weiß ja nicht, in welcher Gemütsverfassung ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Vielleicht wisst ihr das selber gar nicht so genau. Man sieht es auch meistens nicht so richtig. Also mein Gesichtsausdruck wird jedenfalls oft fehlgedeutet. Ja, vielleicht geht es dir gut, vielleicht geht es dir auch schlecht. Könnt ihr mal überlegen, auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10, wenn 10 super ist und 1 ganz schlecht, wo ihr euch da so einordnen würdet. Also wir kennen wahrscheinlich alle gute Zeiten und schlechte Zeiten, also nicht die Fernsehsendung, sondern tatsächlich gute und schlechte Zeiten. Ja, was macht ihr denn eigentlich, wenn es euch so richtig schlecht geht? Ja, also nicht nur so ein bisschen schlecht, sondern wenn es so richtig blöd ist, so richtig schlecht, wenn ihr verzweifelt seid, wenn gar nichts mehr geht, wenn ihr in eine Sackgasse geraten seid. Mir ist selber eingefallen, dass ich mich eigentlich noch nie so richtig schlecht gefühlt habe, meine ich zumindest, ist auch mal die Frage, wie man Dinge einordnet. Aber ich glaube, mir ist in meinem Leben noch nichts richtig Schweres widerfahren. Aber ich kenne das natürlich auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Und in dem Moment, wo vielleicht, wie sich später herausstellt, eine kleine Sache im ersten Moment natürlich doch ziemlich dramatisch sein kann. Ja, was macht man dann? Also ich bin ja gerade dabei, umzuziehen und suche eine Wohnung. Habe meine jetzige Wohnung schon gekündigt, das heißt, ich muss auch irgendwann umziehen. Und es gab dann schon so einige Auf und Ab, so, ah ja, tolle Wohnung und dann irgendwie wieder doch nicht. Das dauert auch alles ziemlich lange und da könnte man schon manchmal ein bisschen verzweifeln. Noch bin ich ganz guter Dinge, aber vielleicht läuft es irgendwie dann doch ja nicht so richtig gut. Ja, was machen wir, wenn es so richtig schlecht geht? Ich glaube, wenn gar nichts mehr geht, dann kann man eigentlich nur noch den Kopf in den Sand stecken. Ja, genau, also wie so ein Vogelstrauß, weil wenn ich nichts mehr machen kann, wenn sowieso alles scheiße läuft, ja, dann kann ich eigentlich tatsächlich nur noch abwarten, hoffen vielleicht, dass es wieder besser wird, aber wenn ich die Hoffnung auch nicht mehr habe, dann bin ich dieser Situation völlig hilflos ausgeliefert. Dann bin ich Opfer dessen, was da gerade passiert ist. Manche Leute sagen ja dann, und das sagen auch Nichtgläubige, da hilft dann nur noch beten. Ja, das machen sicherlich auch viele Leute, setzt aber mindestens voraus, dass man ja irgendwie glaubt, dass Gott auch was tun kann. Wenn man Gott vorwirft, hier, was ist mir eigentlich passiert und warum hast du mich in diese Situation gebracht, dann nützt das ja auch nichts. Da hilft dann nur noch beten, ist sicherlich schon eine gute Möglichkeit. Es geht heute in der Predigt um einen Mann, dem es richtig dreckig ging. Und ich finde auch aus gutem Grund. Der hatte nämlich eine richtig schwierige Arbeit. Der hatte eine, wie man heute sagen würde, eine hohe Arbeitsbelastung, schwierige Aufgaben, hat wenig Bestätigung, denke ich mal, bekommen für das, was er da getan hat. Sein Leben wurde bedroht, also er musste um sein Leben fürchten und er war auch alleine. Er war total einsam, keiner war da, der ihm helfen konnte. Das Einzige, was ihm blieb, war, depressiv zu werden, ausgebrannt sein, wie man heute sagen würde, Burnout. Ja, eigentlich kommt das ja von von einem Kernreaktor, wo man sagt, ja, der ist ausgebrannt. Aber seit ja relativ kurzer Zeit, also seit ein paar Jahren, sagt man eben auch Burnout, wenn ein Mensch ausgebrannt ist. Insofern ist das auch eine Geschichte, die, glaube ich, ganz aktuell ist, weil sehr viele Leute heutzutage auch am Ende sind, warum auch immer. Eben eine typische Geschichte unserer Zeit. Und insofern bin ich auch gespannt, was dem Mann dann widerfahren ist und ja, wie er damit umgegangen ist, beziehungsweise was dann eben passiert ist. Ja, wir singen jetzt ein Lied von Paul Gerhardt. Ich habe den deswegen rausgesucht, weil der Mann auch richtig schwierige Zeiten erlebt hat. Also Frau und Kinder und Krankheiten, also Frau und Kinder verloren, schwere Krankheiten, wurde auch sehr angefeindet. Das merkt man auch an den Liedern. Aber er hat immer ganz viel Hoffnung auch dabei gehabt und deswegen finde ich die Lieder auch ganz spannend. Die Texte sind natürlich immer ein bisschen älter, da muss man immer mal überlegen, was heißt das jetzt eigentlich. Aber mir sagen die Lieder immer ganz viel und ich hoffe euch auch. Wir singen Befiehl du deine Wege.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir und bevor ich hier loslege, ganz herzliche Grüße von Dorothea Gützko, die eigentlich die Moderation oder Leitung haben sollte, die aber schwer erkrankt im Bette lag und immer noch liegt. Dorothea, ich hoffe, du bist wirklich nicht da und ich habe dich nicht übersehen. Vielen Dank an dich, Mirjam, die du so schnell eingesprungen bist und auch von Volker Tepp. Ich weiß gar nicht, ich habe am Mittwoch oder Donnerstag das letzte Mal mit ihm gesprochen, da hat er Lungenentzündung. Er ist ja jetzt nicht so ein Typ, der das um Gebet bittet oder sowas, sondern ein stummer Leider. Aber wir sollten dran denken, vielleicht auch nachher im Gebet. Das ist ja, ich habe mich mit Roland darüber unterhalten und er sagte so, wie Roland so ist, oh Mensch, ja, da kann man ja dran sterben. Ja, also so schlimm ist es wohl nicht, aber trotzdem, es ist eine schwere Krankheit und wir sollten dran denken. Das vorab hat nichts mit der Predigt zu tun. Der Predigttext ist der Perikopentext für heute, also ein Text, den ich einfach wie viele andere, die sich heute mit dem Wort Gottes beschäftigen, als Prediger gewählt habe, weil er dran ist sozusagen, also kein besonderer Text, der mir besonders auf der Seele gelegen habe. Er steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 8. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan und wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen, bist du Elia? So bin ich Isabel. Die Götter mögen dies und das mir antun, wenn ich dich morgen um diese Zeit dir tue, wie du ihnen getan. Da fürchtete er sich, machte sich auf und ging fort, sein Leben zu retten. Als er nach Beerseba in Juda kam, ließ er seinen Diener dort. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und als er hingekommen, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauche schlafen. Auf einmal aber berührte ihn ein Engel und sprach zu ihm, steh auf und iss. Als er sich umschaute, siehe, da fand sich zu seinen Häupten ein geröstetes Brot nebst einem Krug mit Wasser. Da aß er und trank und legte sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm ein zweites Mal, berührte ihn und sprach, steh auf und iss. Sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte dann Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Gottesberg Horeb. Ja, ist das wirklich eine typische Geschichte, so wie sie uns heute geschehen würde? Fand ich ganz interessant, wie du das gesagt hast, Mirjam. Der Kontext dieser Geschichte ist folgender. Ich versuche das mal in 5 Sätzen. Wir hatten zuerst mal die Ältesten. Ja, also als erstes hatten wir mal Moses und es gab die Ältesten. Daraus entwickelten sich die Richter. Es gab also keinen König oder einen Führer oder einen Präsidenten, sondern es gab ein Gefüge eines Volkes, das in Anführungsstrichen führungslos war. Und es gab nur Richter, es gab also weise Leute, die sich bemühten, nach dem Gesetz Gottes zu sagen, das, was du hier getan hast, ist falsch oder richtig, wenn es mal Streit gab. Das ist jetzt stark verkürzt. Das gefiel dem Volk irgendwann nicht mehr. Und die Königszeit begann mit Saul, David, Salomo, die große Königszeit. Gott hat sehr klar gemacht über Samuel, dass er das nicht gut fand, dass er dieses Bedürfnis nach Sicherheit nicht gut fand. Aber ganz offensichtlich war es so, dass ein Leben unter den Richtern schwieriger war, komplizierter war. Das war nicht so einfach. Wir kennen das ja alle und es kommt ja auch ständig in der Politik, dieses Schlagwort nach dem starken Mann. Wir haben einen Psalm gehört von David, was David alles zu tragen hatte, wie viele Feinde David hatte, was da so auf so einem Menschen, der so viel Macht auf sich vereint und bald dann zukommt. In dieser Zeit, und in dieser Zeit sind wir immer noch, denn wir sind immer noch in der Königszeit und König ist Ahab, gab es nicht wie das, was wir heute kennen, Gewaltenteilung. Es gab auch keine Demokratie und die Todesstrafe war ganz offensichtlich auch nicht abgeschafft, denn direkt vor dieser Begebenheit, die hier die Geschichte erzählt hat, der Prophet Elia mal eben 450 Baalspriester eigenhändig ermordet oder getötet mit dem Schwert. Es gab eine Zweiteilung der Gewalt. Es gab den König und es gab den Propheten. Das ist ganz wichtig, denn auch das gibt es heute nicht mehr. Wir haben heute das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat. Und niemand, auch nicht der noch so fromme Christ, kann sich davon frei machen. Wir leben in einem Kontext, der das, was damals war, überhaupt nicht mehr kennt. Das alttestamentarische Prophetenamt war ein politisch-geistliches, und zwar gewollt ein politisch-geistliches. Es war der Prophet, der dem König sagte, das, was du tust, ist Sünde, das, was du tust, ist wider Gottes Willen, das, was du tust, wirst du dich eigentlich zum Tode verurteilen. Das hat auch eine Weile funktioniert. Man erinnere sich an David, dem der Prophet sagte, als David die Frau des Uriah genommen hatte, Bathseba, dieses Gleichnis erzählte von dem armen Mann mit dem einen Schaf und dem reichen Mann mit den vielen Schafen und der reiche Mann bekam Gäste und den Gästen setzte er dann das arme Schaf vor, obwohl der arme Mann dieses eine kleine Schaf so sehr liebte und der Reiche sich für seine vielen eigentlich gar nicht mehr interessierte und außerdem Überfluss hatte. David springt auf und sagt, sag mir, wer das ist, er ist des Todes. Und der Prophet sagt, du bist es. Und David beugt sich unter das Urteil dieses Propheten. Das war die politisch-geistliche Zweiteilung der Macht im alten Israel zur Königszeit. Das Problem war, sie funktionierte nicht mehr. Zur Zeit Ahabs funktionierte sie nicht mehr. Ahab hörte mitnichten auf den Propheten Elia oder irgendwelche anderen Propheten. Es gab ganze Prophetenschulen zu dieser Zeit. Ahab und Isabel, der Name Isabel ist ja sogar auch bis in die Offenbarung hinein, hat ja Symbolkraft für das Böse, für Dämonisches gewonnen. Also seine Ehefrau und Mitregentin, die sehr mächtig war, also die von der Ausstrahlung her sehr mächtig gewesen sein muss, mächtiger als Ahab, denn die rein formale Macht hatte der König in dieser Zeit und nicht die Königin. Diese beiden dienten den Baalspriestern. Es gab also diese Fruchtbarkeitskulte und das Gesetz Gottes, des einen Gottes, dieses ganz neue Leben, all das, was Gott mit seinem Volk am Berg Horeb, Sinai, zu Mosezeiten einmal eingesetzt hatte, wurde immer weiter zurückgedrängt. Nicht nur, dass Ahab nicht auf den Propheten hörte, sondern er hatte schon mal versucht, oder er und Isabel hatten schon mal versucht, alle Propheten zu töten. Also diese Zweiteilung der Macht aufzuheben und alleine die Macht zu haben. Also dieses Gleichgewicht, diese Konterparts, die es normalerweise gegeben hat und geben sollte, wenn es denn schon eine solche Machtakkumulation gibt, aufzuheben. Das war ihm nicht gelungen, aber es herrschte in Anführungsstrichen Krieg. Und man braucht gar nicht sagen Anführungsstrich, es herrschte Krieg. Das war nicht ein geistlicher Kampf zunächst nur, sondern das ging hier auch richtig ans Leben. Das waren wilde Zeiten. Das war nicht die Bundesrepublik Deutschland im 21. Jahrhundert oder andere westliche Demokratien. Nein, nein, da ging es um was ganz anderes. Den Königen ging es auch nicht viel besser. Also es ist spannend, sich das erste und auch das zweite Buch Könige durchzulesen. Die meisten, also der Ahab hat relativ lange regiert, über 20 Jahre. Die meisten haben es 2 bis 5 Jahre geschafft, bevor dann jemand anders kam und sie ermordet hat und die Macht an sich gerissen hat. Es waren also sehr, sehr unruhige Zeiten, wilde Zeiten. Vielleicht sogar unzivilisierte Zeiten in gewisser Weise. Zumindest was eine gewisse Rechtskultur oder eine Kultur des Umgangs miteinander umging. Man ging also nicht, wenn man sich böse war, zu Gericht oder sowas, sondern man haute sich. Ist jetzt ein bisschen plakativ, aber in den obersten Kreisen, also in den Elitekreisen, in den gebildeten Kreisen passierte das so. Da konnte man sich seines Lebens nicht ohne weiteres sicher sein. Elia wird von Gott gesandt und Gott sagt, Elia sagt dem König, entweder, König, du bereust, was du getan hast und änderst deine Wege und dienst wieder mir mit den entsprechenden Konsequenzen auch für die Baalspriester und diesen ganzen Baalskult, oder ich lasse es erstmal nicht mehr regnen in Israel. Selbstverständlich hat Ahab sich mitnichten Gott gebeugt und es regnete 3 Jahre nicht. Elia wurde zum Staatsfeind Nummer 1, das kann man wohl so sagen. Das steht auch in einer Vorgeschichte so drin. Auf dessen Kopf war eine richtig schöne hohe Prämie ausgesetzt. 3 Jahre nicht. Das Volk litt. Das Volk starb. Und dann kommt diese Geschichte, die denen, die Sonntagsschule mal mitgemacht haben, allen bekannt ist. Dieser Wettstreit, wo Elia hingeht und sagt, so, jetzt holen wir alle deine mächtigen Priester und wir treffen uns auf dem Berg und dann sollen die es Regen machen lassen und ich. Und wir fangen mal damit an, dass hier ein Brandopfer in Brand gesteckt werden soll. Sollen sie doch machen. Und es gelang ihnen nicht, aber es gelang ihm. Und es regnete. Und er bekam die Macht zurück und Ahab war dabei und er brachte 450 Baalpriester mit eigenen Händen um. Gott hatte gewonnen, das war die Situation. Es war zu Ende, ein 3-jähriger Krieg war zu Ende, der zermürbend gewesen war. Und Elia war so voll, dass er, obwohl er nicht mehr der Jüngste war, es steht, seine Lenden gürtete, und vor dem König her, der in einem Wagen unterwegs war und vor den schwarzen Wolken mit dem vielen Regen, der da jetzt nach 3 Jahren endlich wieder floss, zur Stadt hin rannte und schneller war als der König. Das Thema dieser Predigt könnte heißen, wer oder was ist deine Isabel? Denn nur einen Tag später, wo man meinen könnte, der Elia war ja wohl noch voll des Geistes, der war ja wohl unbesiegbar, passiert Folgendes, Ahab erzählt es seiner Frau und seine Frau sendet einen Boten zu Elia, sagt so, und dich bringe ich jetzt auch um. Und der mächtigste Prophet, es gibt also Leute, die so Rankings machen, meistens kommen sie aus Amerika und die sagen, also Elia, ne, und der ist ja auch zum Himmel aufgefahren, hat Angst. Sofort, die muss noch nicht mal selber kommen, die ist so furchteinflößend in seinen Augen, diese Isabel, der kriegt Angst, fürchtet unser Leben und rennt weg. Man sollte meinen, jemand, der gerade 450 Baalspriester umgebracht hat und der die Macht des Herrn gespürt hat, der stellt sich denn und sagt, ja, lass sie doch kommen. Das war so mein erster Gedanke. Warum haut der überhaupt ab? Vor allem wird dieser Gedanke noch dadurch verstärkt, dass wenn man den Text weiterliest, steht da, dass er dann sich unter den Ginsterstrauch setzt und sagt, eigentlich will ich sterben. Ich kann nicht mehr. Es ist vorbei. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe nichts erreicht. Sie haben es versucht und haben gegen Wände geredet. Ich tue dasselbe. Ich mache hier Zeichen und Wunder. Und Ahab bekehrt sich nicht. Es ist doch noch nicht vorüber. Und ich kann nicht mehr. Ich will sterben. Das heißt, dieses er rennt um sein Leben ist eigentlich nur so ein kleines Zwischenstück. Er hat Angst, er hat blanke Angst und zwar wahrscheinlich nicht um sein Leben, sondern es geht um die Angst schlechthin bei ihm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das mal erlebt, dass auf einmal ist da nur noch Angst, da ist nichts mehr sonst. Denn wenn sie nur um sein Leben gegangen wäre, wenn er Angst gehabt hätte um sein Leben, dann hätte sie ja kommen können und ihn umbringen, denn er wollte ja sowieso sterben. Es war vorüber und das ist auch ernst zu nehmen, dieses Ansinnen an Gott, dass er sagt, Herr, also tut mir leid, ich habe getan, was ich konnte, lass mich bitte sterben. Die erste Frage und auch für mich die erste Botschaft, die auch nach heute zu transportieren ist, mit unserer Gewaltenteilung und all diesen Dingen, die uns wahrscheinlich es schwer machen, einen solchen Text überhaupt nachzuvollziehen und den Kontext, in den dieser Text gestellt ist, wer ist meine Isabel? Wer ist das, vor dem jede Gotteserfahrung, vor dem alles Gute, das ich erlebe, so klein wird, dass es nicht mehr Bestand halten kann? Was ist das? Welche Angst habe ich? Diese Frage ist ganz wichtig. Wer ist deine Isabel? Denn wenn ich diese Angst nicht benennen kann, wenn ich ihr nicht begegnen kann, dann kann sie nicht überwunden werden. Dann wird sie mein Leben weiter beherrschen. Und dann wird es letztlich so enden wie bei Elia. Also es ist ja ein Zwischenstück, er ist ja nicht gestorben. Aber in dieser Situation, wo er sagt, lass mich sterben. Und nicht nur das, wo er es bitter sagt, wo er sagt, so mächtig scheinst du doch nicht zu sein, Gott. Die Isabel, die hat noch mehr drauf als du. Die? Keine Chance. Elia, Miriam hat vorhin gesagt, er war einsam, der war sehr einsam, aber der Elia war eine Nummer. Der Elia, das war einer, wo der auftrat, da passierte was. Und zwar, da kann man sich mal die ganze Geschichte durchlesen. Das war ein Mann, der Macht ausstrahlte. Ein Mann, der Führungskraft hatte, enorme Führungskraft. Ein Mann, der die Bürde trug, dass er meinte, von Gott gesagt zu bekommen, das und das. Und das führt dann zu einer dreijährigen Hungersnot und er führt das aus. Das muss man erstmal tragen können. Dieser Elia, das war kein schwacher Mensch, rein menschlich betrachtet. Der sitzt unter dem Ginsterstrauch und hat Angst vor Isabel. Und wenn es diesem Elia so geht, dann geht es dem Roger genauso. Und dann geht es jedem von uns so. Und das sollte uns auch demütig machen. Mich macht es das zumindest. Das Wissen, es gibt hier Mächte und Gewalten, denen bin ich nicht gewachsen, nicht selber. Und es ist eigentlich auch nicht beschämend, wenn ich dann meinen Glauben verliere oder in meinem Glauben zurückweiche oder einfach nicht mehr weiter weiß. Das ist alles nicht schlimm. Elia ging, wir sind in guter Gesellschaft. Elia ging das genauso. Das Entscheidende, was Elia aber tut, ist, er separiert sich von allen und konfrontiert Gott. Das ist eine entscheidende Schaltstelle. Und da fängt er auch schon an, wieder die Angst zu kämpfen, wahrscheinlich ohne es überhaupt zu merken. Es gibt ganz andere Reaktionen auf diese Angst, nämlich dass sich Endgültige zurückziehen oder das Zurückweichen oder es macht einen Knacks in meinem Leben und das, woran ich geglaubt habe und da, wo ich Dinge mit erfahren habe, gibt es nicht mehr. Es gibt Leute, die sind an Gott irre geworden. Es gibt Leute, die sind an Freundschaften, an Liebesbeziehungen irre geworden, aus Gründen, die gar nichts mit der Beziehung zu tun haben, sondern die von außen kamen. Zum Teil irreparabel oder scheinbar irreparabel. Weil sie diesen Schritt nicht geschafft haben. Sie haben ihn nicht geschafft, wenigstens mal innezuhalten. Wir sprechen nicht vom Umdrehen und wieder zurückgehen und auf den Boten zu warten oder auf Isabel selbst und sich ihr zu stellen. Davon sprechen wir noch nicht mal. Aber wir sprechen davon, innezuhalten. Nicht mehr wegzulaufen. Der erste Schritt ist, aufzuhören, wegzulaufen. Oder sich einen Platz zu suchen, wo man denkt, okay, hier habe ich wenigstens ein bisschen Zeit gewonnen. Die Wüste ist weit, viele kommen da nicht hin. Aber einen Tag von Beersheba, das war so ein kleiner Handelspunkt, da waren viele Leute, das ist nicht so weit weg. Aber immerhin, sich einen Platz zu suchen, wo ich mich meiner Angst vielleicht anfangen kann zu stellen. Und das ist für mich die zweite Botschaft dieses Textes. Wohin führt mich meine Isabel-Angst? Wohin ist sie in der Lage, mich zu führen? Wohin lasse ich mich führen? Was lasse ich tun? In dieser Geschichte hat das was mit Seelsorge Gottes zu tun. Das ist auch das, was ich habe so ein paar Leute gefragt, unter anderem meine Frau, und die sagt, ach, wunderschöner Text. Nicht nur wegen der Poesie, sondern auch wegen der, sie ist ja Psychologin, wegen der seelsorgerlichen Komponente da drin. Ist ja fast schon rührend. Ist ja eigentlich, also ist das ja, ich meine, ich streite mich dann bei solchen Sachen mit Kerstin. Ich würde die natürlich sofort auch mit 4, 5 Jahren meiner Tochter in allen blühenden Farben erzählen, die Geschichte. Da ist meine Frau so ein bisschen zurückhaltender. Aber dieses, und dann schlief er erstmal ein. Das ist ja rührend, nicht? Das ist ja fast wie eine Kindergeschichte. Er wird los, was er loswerden muss. Ganz wichtig, er wird los, was er loswerden muss. Er benennt es. Er ist ganz am Boden. Und es gibt da auch immer noch, das ist ganz, ganz interessant, es gibt da in dieser Situation immer noch nicht auch nur einen Funken der Erinnerung an das, was Gott an ihm getan hat. Dieses, ich habe das und das mit Gott erlebt, das und das ist meine Beziehung zu Gott gewesen, noch gestern, hilft nichts mehr in diesem Moment. Das Einzige, was noch da ist, ist, es gibt Gott. Und ich kann Gott adressieren, ganz selbstverständlich. Und ich kann ihm diese Situation, wo ich nicht mehr zurück und vorwärts und auswärts und sonst wohin kann, geben. Dann schläft er ein und Gott handelt zunächst einmal so, wie es jede Mutter tun würde. Er gibt ihm erstmal was zu essen und zu trinken. Seelsorge fängt tatsächlich da an, meine ich. Seelsorge fängt nicht da an, wo ich die richtige Antwort, direkt die richtige Antwort auf dieses drängende Problem habe. Meistens fängt Seelsorge mit was ganz anderem, was viel Indirekterem an. Es fängt damit an, wieder etwas aufzubauen. Im Falle von Elia war das ja eigentlich ein Wunder. Also immer wenn ich Predigten vorbereite, denke ich, was würde passieren, wenn Leute aus meiner Kanzlei oder Freunde, die nicht gläubig sind, hier sind und zuhören würden. Und dann, wenn ich die wäre, also vielleicht muss man so rum mal sagen, würde ich sagen, also Leute, wirklich, sag doch mal bitte was zu dem Engel und diesen ganzen Dingen. Also wirklich, das geht doch wohl nicht. Ich sage da jetzt also nicht zu. Ich hatte das überlegt, aber dann dachte ich, naja, wir wollen es auch nicht überfrachten. Man kann das ja vielleicht im Nachgespräch mal tun. Dieser Text sagt, es kommt ein Engel. Also Gott reagiert in der weitgehendst unmittelbarsten Form, die es damals in den Berichten gab. Es gibt nur noch eine mittelbarere, die erlebt Elia etwas später, nämlich diese sehr berühmte Geschichte, wo Elia auf dem Berg Horeb Gott nicht sieht, aber Gott sich ihm direkt offenbart. Aber ansonsten handelt Gott in der Regel, wenn es was ganz Besonderes gibt, durch Engel. So hier auch an Elia. Aber das, was ich glaube, was entscheidend ist für diese Botschaft, ist, dass hier auf einmal wieder ein Raum geschaffen wird. Ja? Ein Raum geschaffen wird in der Wüste, wo es überhaupt nichts gibt, gibt es auf einmal Stärkung. Offenbar keine normale Speise, denn danach kommen ja diese 40-Tages-Wanderungen und das ist schwierig mit zweimal Trinken und zweimal Brot essen zu überstehen. Aber zunächst einmal, es kommt eine Stärkung, eine rein physische Stärkung, die aber darüber hinausgeht, weil sie eben auch den Lebensraum wieder ändert. Da ist er nicht mehr alleine im Ginsterbusch mit seiner Anfrage an Gott, sondern auf einmal kommt etwas zurück. Noch keine direkte Antwort. Im Prinzip müsste man diesen Text länger lesen, denn die Anfrage an Gott kommt dreimal, in drei Situationen. Gott fragt ihn noch zweimal nach dieser Situation, was denn los ist. Und noch zweimal sagt er das. Und es hat sich noch nichts verbessert, noch gar nichts verbessert bei ihm. Aber er wird im ersten Schritt wieder in die Lage versetzt, weitermachen zu können. Er schläft erstmal wieder ein. Er beruhigt sich erstmal. Die Angst ist nicht mehr so, dass sie ihm den Schlaf raubt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe zweimal so Situationen erlebt, wo ich eigentlich gar nichts mehr konnte. Vor Angst. Und wenn man dann erlebt, dass sie mich nicht mehr so sehr beherrscht, dass ich nicht schon wieder schlafen kann, dass sich die Sachen also wieder beruhigen, dass auch dieses Miasma, diese Wolke von Gefühlen Grenzen zu haben scheint. Das ist wunderbar in einer solchen Situation. Es ist vielleicht noch nicht so viel, aber es ist in einer solchen Situation ganz wunderbar. Und dann sagt der Engel beim zweiten Mal, iss nochmal, trink nochmal, sonst überstehst du die Reise nicht, die du gehen sollst. Interessant für mich, als ich das las, war, dass Elia, das zeichnet Elia übrigens sowieso aus, nicht fragt. Für Elia war das klar. Wenn man die Geschichte etwas weiterliest, dann kommt das ja, dass er auf dem Berg Horeb sitzt und sich in einer Höhle verbirgt und dann kommt Gott vorüber und es kam erst ein Sturm und dann kommt ein Erdbeben und dann heißt es immer, aber Gott war nicht in dem Sturm, Gott war nicht in dem Erdbeben. Und dann kam ein sanftes Säuseln. Und da heißt es, und Elia verhüllte sein Antlitz mit dem Mantel, denn der Herr kam. Und ich habe mich immer gefragt, woher wusste der das? Elia wusste das in diesen Texten. Als der Engel ihm sagte, du sollst weitergehen, es wird auch nicht gesagt, wohin er gehen soll. Wusste er auch. Und er wusste auch, dass er zu gehen hat. Ich glaube, was die Fokussierung auf die heutige Botschaft angeht, ist Folgendes wichtig, nämlich die Zahl 40. Die Zahl 40 ist eine Symbolzahl. Und sie bedeutet unter anderem eine Zeit der Bedrückung, der Einsamkeit, des Unglücks, auch des Todes. Wenn wir hier von der seelsorgerlichen Komponente sprechen, von dem, wohin führt mich eigentlich meine Furcht, Isabel, oder was passiert, damit diese Furcht überwunden werden kann, damit Gott doch der Überwinder sein kann, der Stärkere sein kann, das geht nicht nach einem Patentrezept in aller Regel, ich bete jetzt und fertig, sondern klare Ansage, klare Weisung, auch klare Gottesgegenwart, aber 40 Tage Wanderung durch die Wüste, 40 Tage des Ausgesetztsein mit diesen Dingen und nicht nur das, sondern auch mit der Hitze und mit dem Durst und mit all diesen Dingen, die mit der Wüste, mit der Kälte in der Nacht, all diesen Dingen, die damit einhergehen. Der Weg, das ist aus meiner Sicht ein roter Faden durch die gesamte Bibel, mit Gott ist nie ein leichter Weg. Jesus sagt das sehr deutlich, wenn er von dem schmalen Weg und dem steinigen Pfad spricht und nicht dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Wenn ich mich meinem Leben stellen soll und wenn ich aus der Krise heraus in Gott wachsen will, dann nimmt Gott mich ernst und dann macht er es richtig. Und das kann schon sowas wie eine chirurgische Operation sein. Gott ist der Einzige, nach meiner persönlichen Wahrnehmung in meinem Leben und auch im Rahmen von Seelsorge. Ich weiß, dass ich einige Male jemandem etwas gesagt habe, wo ich vorher ungefähr einen halben Tag beten musste, weil ich wusste, ich darf dem das gar nicht sagen. Ich glaube zwar, dass das von Gott her richtig ist, aber das darf ich nicht tun. Ich bin nicht in dieser Situation. Ich kann nicht so brutal sein und ihm sagen, ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Das kann den vielleicht sogar zerstören. Gott ist der, das ist auch meine feste Überzeugung, der das tut. Gott wird immer gnädig mit mir sein, insoweit, dass er mich nicht überfordert, aber er geht mit mir bis an den Rand. Und er geht ganz schön weit. Er geht weiter, als ich mich trauen würde oder als ich das normalerweise für fair halten würde. Um an die Wurzel der Angst in diesem Falle oder an die Wurzel des Problems zu kommen. 40 Tage wandert er durch die Wüste, bis er an den Berg Horeb kommt, an den Sinai und dort ein Gotteserlebnis hat. Und dort werden seine Fragen auch alle beantwortet, aber erst dann. Und diese Zeit muss er auch aushalten. Vorher aufzugeben oder zu sagen, ach Mensch, ich habe ja schon jetzt, ich habe einen Engel gesehen, hätte nicht ausgereicht. Das hätte in der nächsten Isabel-Situation eben wieder dazu geführt, dass er um sein Leben gerannt wäre. Es hätte auch nicht dazu geführt, dass er Elisa als seinen Nachfolger benannt hätte, denn er hätte es gar nicht gewusst. Das kam erst nach der neuen Stufe der Gotteserkenntnis. Das Wunderbare für mich, und ich stimme Miriam zu, ich habe sowas natürlich auch noch nicht erlebt. Und da bin ich auch nicht undankbar für. Wie der Elia. Aber das Wunderbare ist, dass ganz selbstverständlich hier gesagt wird, was immer deine Angst ist, und es ging ja hier jetzt auch tatsächlich um Lebensangst. Es ging ja darum, dass hier eine Frau war, die wollte ihn umbringen, ganz einfach körperlich umbringen. Und die ihm so sehr Furcht einflößte mit ihrer Macht und ihrer Ausstrahlung, dass er da nicht gegen ankam. Also ein wirklich lebensnahes Problem. Und dass dieser Text uns sagt, hier kannst du zu Gott mitgehen. Natürlich hat dieses lebensnahe Problem bei Elia unmittelbar was mit seinem Prophetenamt zu tun, unmittelbar was damit zu tun, dass er ein geistlicher Mensch war und dass er eine geistliche Aufgabe hatte und dass der Zorn, den er sich von Isabel zugezogen hatte, was damit zu tun hatte, dass er Prophet war und mit nichts anderem, sonst wäre Isabel wahrscheinlich herzlich egal gewesen. Aber trotzdem, die geistliche Komponente ist trotzdem da, dass Gott mich einlädt und sagt, du darfst dich dieser Furcht stellen. Und diese Furcht soll auch weg. Weil ich möchte, dass du weiter wächst in der Gottesbeziehung zu mir. Und es ist auch für mich äußerst tröstlich zu wissen, dass hier sehr detailliert gesagt wird, was Gott eigentlich tut in einem solchen Fall. Also nicht einfach nur, und dann kam Gott und dann war es gut, sondern dass das unter Umständen gar nicht so einfach ist. Aber dass am Ende eben steht, dass der Elia diese Furcht überwunden hatte und auch Antworten auf seine drängenden Fragen gekriegt hat. Ich weiß, als ich noch in der Jugend war, sagte mal ein Jugendleiter, fordere Gott heraus, tu es doch einfach. Wenn du eine Frage hast, die dich quält, wo du auch denkst, Mensch, ich stelle sie lieber gar nicht, weil sonst könnte das meinen Glauben mir kosten, wenn sie nicht positiv beantwortet wird oder so. Bei mir waren das mal Wundergläubigkeit. Das war mal so ein Thema in meinem Leben, wo ich dachte, da stellst du nicht so eine genaue Frage oder sagst mal, Herr, mach mal ein Wunder oder so, sonst kommt keins und was ist denn dein Glaube dann wert? Also so diese Tour. Der sagte, stell dich dem. Fordere Gott heraus, tu das doch einfach. Nimm Gott ernst. Und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen laps gesagt, aber das geht sogar noch tiefer. Gott will von uns herausgefordert werden. Er will, es ist nichts zu tief, dass Gott da nicht sein könnte. Zumindest ist das die Behauptung. Und dieser Behauptung muss sich Gott stellen und will er sich stellen. Sehr gerne. Das Problem nach meiner Wahrnehmung ist, zumindest in meinem Leben, dass ich es bin, der sich dieser Herausforderung oft nicht stellen will, weil es mir schon zu viel ist, mich überhaupt in gewissen Untiefen zu stellen. Aber in jedem von uns sind diese Untiefen. Ich habe, und damit möchte ich auch schließen, am Anfang der Vorbereitung gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du mal was über Magie sagen. Nicht? Da kommt ein Engel und dann kommt Feuer vom Himmel und wo passiert das denn heute noch und so weiter und so fort. Und mir fielen dann etliche Begebenheiten ein in meinem Lebensumfeld, wo Leute mir sagten, ja, ich habe das und das erlebt. Eine Frau, die schwerste psychische Störung hatte, sagte, kam an einem Haus vorbei und ich sah den Tod darin. Und in der Tat versuchte gerade in diesem Haus jemand sich umzubringen, die Polizei kam gerade. Eine andere Begebenheit ähnlich, er sagte, ich konnte diesem Menschen das und das sagen, ich wusste das, ich guckte diesen Menschen an und wusste, das war so. Der Preis, den diese Person dafür zahlte, war, dass er sagte, ich war kurz davor, wahnsinnig zu werden. Es gibt Dinge in unserem Leben und es gibt, wie heißt es so schön, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Menschenweisheit sich träumen lässt. Es gibt Dinge und Untiefen in unserem Leben, die uns begegnen werden und denen wir uns stellen müssen, die zu uns gehören, die zu unserem Leben gehören und die in eine Ordnung gebracht werden können, in meinem persönlichen Leben nur, wenn ich sie vor Gott ordne. Das war auch eines der Anliegen, im Übrigen, was gerade diese magischen Dinge anging, Gottes und auch der Könige am Anfang. Soweit zu diesem Text. Amen. Ich möchte jetzt, dass wir einen kurzen Moment der Stille haben. Wer beten möchte, laut beten möchte, soll das tun. Ich werde dann am Ende abschließen. Vielleicht, dass wir auch tatsächlich an Leute wie Volker oder Dorothea oder sonstige denken, die wir kennen, von denen wir das wissen oder auch persönlich. Lasst uns kurz stille werden.
Das auch als Seelsorgemodell vorstellst, dass wir das aneinander üben können. Und